Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo und willkommen zu Tonspur Wissen. Hier ist Ursula Weidenfeld.
Die Frage ist natürlich, wie man Sprache jetzt so definiert. Aber wenn man das erstmal als Kommunikation sieht, also als Austausch von Informationen, dann würde ich denken, ja, jede Tierart tauscht Informationen aus mit Artgenossen, manchmal auch mit Tieren anderer Arten.
Können Tiere sprechen? Fragen wir eine Expertin. Fragen wir Mirjam Knörnschild.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Jede Woche sprechen wir mit einer Wissenschaftlerin über ihr Thema und jede Woche freuen wir uns natürlich, wenn Sie Tonspurwissen bewerten, kommentieren oder wenn Sie uns ein Thema vorschlagen. Die Adresse für alle Fragen und Beschwerden ist tonspur@rheinische-post.de. So, und heute geht es um ein Thema, das mir als Haustierbesitzerin besonders am Herzen liegt, nämlich das, ob Tiere sprechen können. Und wenn ja, was sie uns eigentlich sagen wollen. Wollen die überhaupt mit uns reden? Oder reicht ihnen der Schnack von Höhle zu Höhle, von Nest zu Nest, von Kumpel zu Kumpel? Wie lange dauert es noch, bis wir verstehen, was unser Hund oder unsere Katze uns mitteilen wollen? Das bespreche ich jetzt mit der Verhaltensbiologin und Fledermausexpertin Mirjam Knörnschild vom Berliner Naturkundemuseum, die außerdem als Professorin für evolutionäre Ethologie an der Humboldt-Universität in Berlin lehrt. Hallo, Frau Knörnschild.
Hallo.
Frau Knörnschild, wir wollen uns heute unterhalten über die Sprache der Tiere. Können Tiere sprechen?
Also ich würde sagen, absolut. Die Frage ist natürlich, wie man Sprache jetzt so definiert. Aber wenn man das erstmal als Kommunikation sieht, also als Austausch von Informationen, dann würde ich denken, ja, jede Tierart tauscht Informationen aus mit Artgenossen, manchmal auch mit Tieren anderer Arten. Das heißt, ja, alle Tiere können in gewisser Weise sprechen.
Sie sagen alle Tiere. Wer kann oder gibt es Kommunikationssysteme, wo Sie sagen würden, Säugetiere sprechen oder kommunizieren intelligenter oder mehr als andere Tiere?
Oh, das ist jetzt gleich zu Beginn eine sehr schwierige Frage, weil Intelligenz ist auch gar nicht so einfach zu definieren, wie man das immer so meint.
Ich nehme es zurück.
Also was man vielleicht sagen kann, ist, dass verschiedene Tiere unterschiedliche Kommunikationswege haben. Eine sehr alte Form der Kommunikation, die eben zum Beispiel auch schon Bakterien haben, ist chemische Kommunikation, also einfach Austausch von bestimmten Botenstoffen. Das geht dann natürlich auch, je weiter man in der Phylogenie nach oben steigt, immer komplexer. Also Insekten zum Beispiel, die mit Hilfe von Pheromonen kommunizieren. Und dann gibt es Kommunikationsformen, die uns vielleicht als Säugetieren näher sind. Wir Menschen sind ja sehr visuell orientiert. Das heißt, da sind Gesten sehr wichtig. Mimik, die sagt ja ganz viel aus. Dann natürlich die akustische Kommunikation, die Sprache. Es gibt aber auch taktile Kommunikation. Also wirklich im Prinzip jeder Sinneskanal, den man nutzen kann, um Informationen über die Welt zu erfahren, der kann auch genutzt werden, um dann diese Informationen an Artgenossen weiterzugeben.
Also Pheromone sind Duftstoffe, die Insekten austauschen, über die sie sich erkennen. Und taktil heißt eben, dass man Kontakt aufnimmt, dass man sich fühlt oder dass man sich anfasst, dass man Berührung hat. Also wir glauben oder wissen, dass alle Lebewesen kommunizieren in der einen oder in der anderen Form. Wer spricht denn da? Zu wem?
Also normalerweise findet Kommunikation innerhalb der Artgrenze statt. Also Tiere sprechen in der Regel mit Artgenossen und sehr häufig mit Individuen, die sie kennen. Also in einer Familiengruppe oder in irgendeiner anderen Form von sozialem Gefüge. Eltern mit ihren Nachkommen zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch Kommunikationssignale, die ganz gezielt an fremde Artgenossen gerichtet sind. Wenn Sie jetzt an so den Kontext Territorialität denken, wenn man sein Revier verteidigen will, dann möchte man das ja auch potenziell gegenüber fremden Eindringlingen verteidigen. Also das heißt, es kommt ganz drauf an, was der Zweck der Kommunikation ist, an dem orientiert sich dann, an wen das gerichtet ist.
Jetzt lüften wir ein Geheimnis oder kein Geheimnis. Sie sind Expertin für Fledermäuse.
Genau.
Und ich würde mir jetzt wirklich gerne mal vorstellen, wie denn so das Gespräch in einer Fledermausgruppe stattfindet. Also das sind ja auch größere Verbände. Wer ist da der Chef? Wer sagt da, wo es lang geht? Wer bestimmt, in welcher Ordnung die sich dann in ihren Höhlen aufhängen? Was ist das für eine Kommunikation?
Also da wissen wir leider noch vergleichsweise wenig. Zum einen liegt es daran, dass es über 1400 verschiedene Fledermausarten gibt und manche leben in diesen großen Höhlenverbänden, die Sie gerade beschrieben haben, andere aber auch in wirklich sehr stabilen Kleinstgruppen von nur wenigen Individuen. Das heißt, das, ich sag mal, soziale Umfeld von verschiedenen Fledermausarten kann ganz unterschiedlich sein und damit natürlich auch die Kommunikation. Aber in so einer Höhle, die müssen Sie sich so ein bisschen vorstellen wie eine Großstadt, wie Berlin zum Beispiel, da gibt es dann so kleine Kieze. Das heißt, wenn man eine Höhle hat mit mehreren Millionen Individuen, die dort den Tag verbringen, dann kennen die sich natürlich nicht alle untereinander und die kommunizieren auch nicht alle miteinander, sondern die haben dann ihre bevorzugten Hangplätze in der einen Ecke der Höhle oder in der anderen Ecke der Höhle und dann wird nur so im direkten Wirkungskreis, also mit den wirklich am nahehängendsten Artgenossen kommuniziert. Da hat man dann meistens sogenannte Haremverbände, also ein Männchen, das mehrere Weibchen verteidigt und versucht, andere Männchen von diesen Weibchen fernzuhalten. Das heißt, diese Männchen würden dann aggressiv miteinander kommunizieren. Weibchen in so einer sozialen Gruppe mögen sich aber in der Regel. Das heißt, die würden vielleicht freundliche Kommunikationslaute austauschen, sich eventuell gegenseitig putzen oder sich zum tagsüber Schlafen aneinander kuscheln. Also da gibt's auch wieder ganz verschiedene Szenarien.
Wenn man jetzt eben in so einer kleinen Gruppe die Fledermäuse sich vorstellt, wie finden Sie das raus? Also normalerweise hört man das ja nicht, wie Fledermäuse miteinander kommunizieren. Sie finden es aber raus. Wie macht man das?
Also wir nutzen dafür sehr viel Technik natürlich. Also zum einen Ultraschall, Mikrofone und Computer, die uns in Echtzeit sozusagen ein Bild der Lautäußerungen generieren. Also ein sogenanntes Spektrogramm. Das sind dann Frequenzänderungen gegen die Zeit. Und so hat man einen wunderschönen visuellen Eindruck zusätzlich zu dem optischen Eindruck, den man ja normalerweise nicht bekommt, weil es eben Ultraschall ist. Man kann das aber zeitverlangsamt abspielen. Dann hätte man auch noch einen zusätzlichen akustischen Eindruck. Und dann arbeiten wir meistens mit Tieren, die wir individuell markieren. Also man könnte die sicherlich auch an verschiedenen kleinen Merkmalen im Gesicht voneinander unterscheiden. Aber was wir meistens nutzen, sind kleine farbige Ringe, die wir denen auf die Unterarme stecken. Und so können wir dann jedes Individuum voneinander unterscheiden. Und dann können wir mit speziellen gerichteten Mikrofonen wirklich ganz genau sagen, das ist Individuum XY, das kommuniziert gerade und der Verhaltenskontext ist, dass sich von seinem Nachbarn geärgert fühlt, zum Beispiel. Ja.
Und was sagen die dann? Können Sie das? Wissen Sie das?
Also wir wissen nicht, was sie konkret sagen. Also im Sinne von, wir haben keine einzelnen Wörter, die wir verschiedenen Fledermauslauten zuordnen können. Also kein Lexikon. Aber wir können sagen, um welche Motivationen oder Gefühle, also um welche inneren Zustände es geht. Wir haben zum Beispiel Lautäußerungen, die sind sehr freundlich. Die werden nur von Tieren verwendet, die sich gut kennen und die eine freundschaftliche Beziehung zueinander haben. Dann haben wir verschiedene Lautäußerungen, die werden nur während der Balz benutzt. Also wenn Männchen versuchen, Paarungspartnerinnen zu werben. Oder andere Lautäußerungen, die werden nur benutzt zur Revierverteidigung oder kurz vor Kämpfen. Dann gibt's wieder andere, die werden nur benutzt von Jungtieren, wenn sie ihre Mutter um Hilfe bitten, zum Beispiel, weil sie runtergefallen sind oder weil sie Hunger haben oder so. Das heißt, da wissen wir dann nicht genau, um beim Beispiel dieses Jungtiers zu bleiben, sagt sagt das Jungtier jetzt, bitte Mama, hilf mir oder bitte Mama, komm. Aber es hat Schwierigkeiten, das kommuniziert und die Verhaltensweise, die dann von der Mutter ausgelöst wird, eben ist, dass sie sich um das Jungtier kümmern würde.
Und glauben Sie, dass Sie irgendwann mal verstehen? Also jetzt ist es ja so, Sie ordnen laute Verhaltensweisen zu und sagen dann, wenn sich das in verschiedenen Situationen immer wieder replizieren lässt, dann wird es wohl so sein, dass das Fledermausbaby sagt, Mama, ich brauche Hilfe. Kann man das vielleicht irgendwann mal eben doch zu einem Lexikon machen und sagen, wenn die Fledermaus Hilfe braucht, dann macht sie so?
Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg hin. Also durch diese wahnsinnigen Fortschritte im Machine Learning, in der KI-gestützten Analyse und auch der Generierung von tierischen Lautäußerungen, da sind wir in den letzten Jahren ein ganzes Stück weitergekommen. Das heißt, ich glaube, dieses mittelfristige Ziel ist doch näher, als wir denken. Die Frage bei all diesen großen Modellen ist immer, wie gut sind die Inputdaten, die man reingibt? Ne? Also ich glaube, wir werden noch sehr, sehr lange Zeit genau diese Art von Grundlagenforschung brauchen, dass Forscher mit den Tieren ihre Zeit verbringen und versuchen, so mühsam das ist, diese Lautäußerung verschiedenen Bedeutungen zuzuordnen, weil man diese Trainingsdaten einfach braucht, damit man danach so ein Computermodell füttern kann. Dann glaube ich, ist es prinzipiell möglich, dass man zum Beispiel sogenannte generative Playbacks machen kann, dass man einem Computerprogramm sagt, tu mal so, als wärst du ein Jungtier in Not zum Beispiel und dann gucken kann, wie reagieren da verschiedene Fledermäuse drauf. In gewisser Weise machen wir das heute auch schon ohne KI, indem wir einfach aus dieser Auswahl an Lautäußerungen, die wir da aufnehmen, dann uns welche aussuchen und die dann in sogenannten Playback-Experimenten vorspielen, um eben zu überprüfen, ob unsere Vermutungen tatsächlich zutreffen, dass die eine Lautäußerung wirklich dieses und jenes bedeutet.
Und das funktioniert auch schon, also dass Sie praktisch Laute von sich geben oder von sich geben lassen, die dann Fledermäuse dazu bringen, in einer bestimmten Art zu reagieren?
Absolut, das funktioniert und das funktioniert auch immer besser, seitdem die Technik besser geworden ist. Kleiner, portabler, sage ich mal, besser geeignet für Situationen im Wald, wirklich unter Freilandbedingungen. Das funktioniert sehr gut. Wir können sogar schon sogenannte interaktive Playbacks machen, wo wir sehr dynamisch drauf reagieren, wie die Fledermaus auf unser Playback antwortet und wir dann sozusagen unsere zweite Antwort eben an die erste Antwort der Fledermaus anpassen.
Und das klappt schon sehr gut. Und das könnte sein, dass Sie mir zum Beispiel in 5 Jahren sagen könnten, wenn ich eine Fledermaus an meinem Haus habe, die ich da nicht haben will, ich mach dir mal eine Aufnahme, die der Fledermaus sagt, hau ab oder ich werde ärgerlich.
Jein, also Tiere vertreiben ist ja immer noch mal deutlich einfacher, als mit ihnen zu kommunizieren. Also man könnte sicherlich auch jetzt schon Geräusche abspielen, die so störend sind für Fledermäuse, dass die woanders hingehen. Die wären aber wahrscheinlich auch sehr störend für sie oder für ihre eigenen Haustiere. Deswegen weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist.
Also netter wäre der Fledermaus zu sagen, bitte liebe Fledermaus, such dir einen anderen Platz. Kann man das auch schon?
Nein, das kann man nicht. Und die Frage ist auch tatsächlich, ob man das jemals können wird. Ich glaube, jede Tierart kann eben genau so viel kommunizieren, wie sie braucht und wie für sie notwendig ist. Ich denke, wir Menschen sind die einzige Tierart auf diesem Planeten, die quasi in alle Richtungen open-ended über alles sprechen kann, aus allen möglichen Gründen. Das haben Tiere meiner Meinung nach nicht. Das heißt, wenn das nicht eine Fledermaus wäre, der Artgenossen auch regelmäßig sagen, bitte häng dich da nicht hin, geh woanders hin, würde ich keine Chance sehen, wie ich ihr das sagen sollte.
Also die Einsichtsfähigkeit von Fledermäusen bleibt begrenzt, auch wenn man sie sprachlich erreichen würde.
Ja, ich glaube, die bleibt einfach begrenzt auf das, was für die Tiere relevant ist in ihrem täglichen Leben. Wenn das Arten sind, die sehr häufig ihren Platz wechseln, wo ein Artgenosse sagt, nee, ich habe woanders ein besseres Quartier, komm mit, dann ist das zweifelsohne möglich, dann macht es Sinn für das Tier. Aber wenn diese Aufforderung keinen Sinn ergibt, weil sie so im normalen Leben des Tieres nicht vorkommt, dann wäre meine Vermutung, dass das Tier auch nicht darauf reagiert.
Weil die Fledermaus ja am Ende doch immer eine Fledermaus bleibt.
Genau.
Aber wir sind ja jetzt schon ganz weit in diesem Bereich, wo es darum geht, wir reden ja gar nicht mehr um die Frage, kommunizieren Tiere miteinander und wie tun sie das, sondern es geht um die Frage, wie kommunizieren wir oder wie können wir verstehen, wie Tiere kommunizieren. Und da liegt es natürlich total nahe zu fragen, Was ist denn eigentlich mit Haustieren? Kommunizieren Wildtiere und Haustiere unterschiedlich?
Ich denke, in gewisser Weise auf jeden Fall. Haustiere sind ja domestiziert. Das heißt, sie sind nicht nur daran gewöhnt, in nächster Nähe mit uns zusammenzuleben und im Idealfall auch keinen Stress zu haben, wenn sie in unserer Nähe sind, sondern sie sind ja in vieler Hinsicht sogar darauf selektiert worden, besonders gut auf unsere Signale zu achten. Wenn man jetzt an das Beispiel Hunde denkt, zum Beispiel Arbeitshunde gerade, ja. Also da ist über lange, lange Zuchtauswahl, über viele Generationen sind die Individuen ausgewählt worden, die am bereitwilligsten mit uns in Interaktion treten wollten, also mit uns Menschen, mit uns kommunizieren wollten. Das heißt, die kommunizieren sicherlich anders als Wölfe. Natürlich gibt es auch Gemeinsamkeiten. Das sind ja nun mal sehr, sehr, sehr enge Verwandte. Aber es gibt auch Unterschiede und die lassen sich auf der einen Seite auf die Domestizierung zurückführen und die Einflüsse, die das eben auf die Kommunikation der Tiere hatte und zum anderen natürlich auch dadurch, dass sie halt viel mehr Erfahrungen mit uns haben. So ein Hund, der ja häufig 24 Stunden mit seinen Menschen, sage ich jetzt mal, verbringt, der hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, sich auch was abzugucken, als jetzt ein Wildtier, das man nur ab und zu vielleicht mal flüchtig sieht, das dann vielleicht auch Angst hat vor einem.
Würden die denn auch anders dann kommunizieren? Also nehmen wir mal an, wir würden das, was Sie bei den Fledermäusen erforscht haben, auf meine Katze, meinen Hund, mein Kaninchen anwenden und würden eben auch diese Tonbeispiele haben, würden die zuordnen können zu Verhaltensmustern und könnten dann irgendwie sagen, na gut, jetzt fühlt er sich wohl oder jetzt schläft er gut oder jetzt träumt er was Schönes oder jetzt ist sie zufrieden. Könnte man mit denen dann auch in ihrer Sprache kommunizieren oder sind die total dran gewöhnt, dass sie praktisch immer menschliche Befehle, also in Menschensprache Befehle bekommen?
Nein, ich denke, die könnten auf jeden Fall, also die könnten auch in ihrer eigenen Sprache angesprochen werden. Das wäre wahrscheinlich sogar für die Tiere eindeutiger und weniger verwirrend. Aber trotzdem ist es natürlich ganz erstaunlich, dass gerade Hunde zum Beispiel oder auch Katzen oder Pferde wirklich eine Vielzahl von einfach Wörtern, die ja aus unserer Sprache kommen, dann sehr, sehr sicher eigentlich bestimmten Aktionen, die sie ausführen sollen, zuordnen können. Das ist schon auch eine erstaunliche kognitive Leistung.
Und das ist aber dann Kommunikation, die im Grunde doch immer ziemlich einseitig ist.
Nicht? Die ist einseitig, genau. Da fordert man was in der Regel und das Tier führt dann aus oder unterlässt. Das ist normalerweise sehr einseitig. Aber es ist natürlich schon so, wenn man seine Haustiere gut kennt und die entsprechend aufmerksam beobachtet, dann können die natürlich auch Forderungen und Erwartungen ausdrücken. Ich bin mir sicher, jeder Hundebesitzer weiß, auch ohne dass der Hund bellend an der Tür steht, wann es Zeit ist zum täglichen Spaziergang, ne? Weil der Hund sich gewisse Dinge angewöhnt, wie die Leine im Maul bringen oder neben dem Tisch sitzen und erwartungsvoll hochgucken oder immer wieder zur Tür laufen und wieder zurück. Also die Tiere haben ja auch eine Vielzahl von, ich sag mal, nicht akustischen Kommunikationsmöglichkeiten, die sie dann ausnutzen können.
Das verstehe ich gut, dass es Kommunikation zwischen Menschen und ihren Haustieren gibt und das bezieht sich ja wahrscheinlich nicht nur auf Hund und Katze, sondern eben in der Landwirtschaft auch auf Kühe, Schweine.
Absolut.
Und alles mögliche Nutzvieh, was eben auch zu größeren Zahlen vorhanden ist. Die Frage ist doch, geht man zu weit, wenn man denkt, die Tiere sind auch sozusagen Gesprächspartner des Menschen, also die eben befolgen nicht nur Befehle oder reagieren nicht nur auf Erwartungen, sondern kommunizieren auch selbst aktiv?
Ich denke nicht, dass man da zu weit geht. Die Frage ist eben, was man von diesem Gesprächspartner-Tier haben möchte. Ne? Also ich glaube, Tiere sind sehr, sehr gute Zuhörer. Die können Haustiere, die an ihre Besitzer gebunden sind, egal welcher Art, können sehr, sehr empathisch sein, auch sehr sensibel auf Stimmungen von ihren Bezugsmenschen, sage ich jetzt mal, reagieren. Ob man sich jetzt mit denen über das Wetter oder den schönen Sonnenuntergang unterhalten könnte, selbst wenn man die, sage ich mal, das kommunikative Handwerkszeug dazu hätte, das ist eine, denke ich, eher philosophische Frage. Was sich schon zeigt, es gibt ja einige Arten, die sozusagen sprachtrainiert worden sind, zum Beispiel Menschenaffen, die tatsächlich wie Kleinkinder in menschlicher Obhut aufgewachsen sind, die gelernt haben, einen Sprachcomputer zu bedienen oder sich mit Zeichensprache zu verständigen. Und die treten dann wirklich in Interaktion mit den Menschen, mit denen sie kommunizieren wollen. Es zeigt sich aber bei aller Intelligenz, die diese Menschenaffen haben, sie scheinen recht wenig Mitteilungsbedürfnis zu haben. Also das heißt, die antworten bereitwillig auf Fragen, die stellen auch Forderungen, also die möchten selber auch Dinge. In der Regel möchten sie Essen oder Spiele, Ablenkung, also so die schönen Dinge des Lebens. Aber die würden jetzt nicht wie ein Kleinkind sagen, da Schmetterling oder Baum oder also dieses Bedürfnis, die Welt zu benennen und die ganze Zeit zu verbalisieren, was man so sieht und was man so fühlt. Das scheint was sehr, sehr Menschliches zu sein. Und ich glaube, wir können nicht dieselbe Form von Mitteilungsbedürfnis erwarten, wenn wir mit unseren tierischen Mitgeschöpfen kommunizieren.
Das heißt, wenn Sie mit Ihrer Forschung in ein paar Jahren so erfolgreich sind, dass Sie Sprachcomputer für Tiere verkaufen würden oder verkaufen könnten oder Sprachprogramme, dann wären die meisten Eigentümer von Haustieren am Ende bitter enttäuscht, weil die Tiere eigentlich gar nicht viel Lust haben, mit ihnen zu reden.
Ich glaube, sie würden wahrscheinlich vor allem das kommunizieren, was sie ansonsten auch schon anders ausdrücken, durch Körpersprache oder durch zum Beispiel gucken in eine bestimmte Richtung oder so. Ich glaube, mir ist wichtig zu unterscheiden, dass Mitteilungsbedürfnis, wenn das nicht da ist, nicht heißt, dass die Tiere irgendwie ein verarmtes Innenleben haben oder nicht viel wissen über die Welt oder nicht viel verstehen. Also gerade bei Menschenaffen zum Beispiel weiß man ja ganz, ganz, ganz eindeutig, dass das anders ist. Sie scheinen einfach nur nicht das Bedürfnis zu haben, es zumindest uns mitzuteilen. Deswegen glaube ich, um da den Bogen zu spannen, dass es auch viel erhellender ist, wenn man sich anguckt, wie Tiere miteinander kommunizieren und nicht zwingend, wie Tiere mit uns kommunizieren. Wenn man sich anguckt, wie so der durchschnittliche, ich sag mal, Haustierbesitzer mit seinem Tier kommuniziert, da würde man ja auch nicht erwarten, dass dann da eine Art dahinter steckt, die, ich weiß nicht, den Faust geschrieben hat oder so.
Sie meinen jetzt bei dem Besitzer oder bei dem Tier?
Bei dem Besitzer meine ich das.
Wenn wir jetzt nochmal zurück machen, diesen Bogen, den Sie ja gerade vorgeschlagen haben und gesagt haben, lass uns doch nochmal auf die Kommunikation von Tieren untereinander konzentrieren und eben möglicherweise auch die artenübergreifende Kommunikation von Tieren untereinander anzuschauen. Was kann man da an Erkenntnis gewinnen? Also wenn wir schon sagen, also die Frage, sprechen wir mit denen oder sprechen die mit uns und was sprechen wir mit denen, was sprechen die mit uns, ist eigentlich nicht so interessant. Was ist interessant?
Also für mich ist eigentlich die Kommunikation innerhalb derselben Art am interessantesten, aus verschiedenen Gründen, die ich gerne gleich erläutere. Aber um bei Ihrer Frage zu bleiben, zwischenartlich wird häufig kommuniziert, wenn man in gewisser Weise dasselbe Ziel hat. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, Kommunikation ist ein Mittel, um Informationen zu übertragen. Es ist aber schon häufig auch so, dass man diese Informationen nicht wertfrei übertragen will, sondern dass man eben auch eine Verhaltensänderung im Empfänger auslösen möchte in gewisser Weise. Und ich glaube, ein sehr gutes Beispiel für so zwischenartliche Kommunikation sind Alarmrufe. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie wären ein kleiner Vogel, dann wäre das total nützlich, wenn nicht nur Sie und Ihre direkte Gruppe darauf aufpassen würden, dass da kein Falke kommt, der Sie vielleicht fressen könnte, sondern alle anderen kleinen Vögel auch, die potenziell ebenso gefährdet sind, aber vielleicht zu einer anderen Art gehören. Und genau sowas findet man auch, ne? Dass also Alarmrufe von Vögeln zum Beispiel artübergreifend nicht nur sehr ähnlich sind, sodass dann auch sichergestellt wird, dass sich die Arten untereinander gut verstehen, sondern auch bei verschiedenen Arten wirklich sehr, sehr ähnliche Reaktionen hervorrufen. Da hat man dann sozusagen einen gemeinsamen Feind, also ein gemeinsames Interesse, das kommuniziert werden soll. Und das klappt dann sehr, sehr gut.
Und artspezifisch, also was ist interessant an der Kommunikation innerhalb einer Art?
Mich persönlich interessieren vor allem Lautäußerungen, die sexuell selektiert sind. Also das heißt, wo es um Männchen-Männchen-Konkurrenz geht oder um irgendeine Form von Balz- oder Paarungsverhalten. Das interessiert mich deswegen besonders, weil dort häufig ganz andere, ich sag mal, Freiheitsgrade gelten als bei Lautäußerungen, die natürlich selektiert sind, also wie Mutter-Kind-Kommunikation zum Beispiel. Sexuell selektierte Kommunikationssignale, denken Sie an das bunte Rad, das der Pfau schlägt, ne? Die können ganz extravagant sein, unglaublich auffällig. Die sind manchmal sogar fitnessmindernd, ne? Also ein Pfau mit so langen Schwanzfedern, der kann ja kaum noch fliegen. Und das ist für mich schon sehr interessant, wie so die ja die Notwendigkeit, ein Territorium zu verteidigen und sich fortzupflanzen oder Paarungspartner auszuwählen, wirklich Kommunikationssysteme so in eine bestimmte Richtung pushen kann, dass dann ganz außergewöhnliche Signale rauskommen. Oder denken Sie an den Gesang von einer Feldlerche oder so, oder auch Fledermäuse singen zum Beispiel. Also alles, was wir als besonders, ja, denke ich, auch ästhetisch oder außergewöhnlich an visuellen oder akustischen Kommunikationssignalen im Tierreich sehen, ist in der Regel sexuell selektiert.
Und das hat den Grund, dass man sich erkennen muss und dass man eben auffallen muss.
Dass man auffallen muss, genau. Dass man möglichst einen besseren Eindruck machen sollte als die ganzen anderen Konkurrenten oder imposanter sein muss, stärker sein muss. Das heißt, da werden innerhalb der Rahmenbedingungen, die eben jedem Tier, also jeder Art und jedem Individuum gegeben sind, dann wirklich einfach großer Selektionsdruck ausgeübt, dass man das in eine bestimmte Richtung pushen kann.
Jetzt habe ich eine letzte Frage und die ist natürlich nicht von mir, sondern ich frage für einen Freund. Wissen Sie, warum Katzen schnurren?
Warum Katzen schnurren? Das ist tatsächlich nicht einfach zu beantworten. Da gibt es verschiedene Hypothesen. Katzen schnurren nämlich zum einen, wenn es ihnen besonders gut geht, aber auch, wenn sie sehr krank oder sehr gestresst sind. Und da ist die Frage, ob das vielleicht so ein Selbstberuhigungs- oder so ein Selbstmedikationslaut eigentlich ist, weil ja auch der ganze Körper in so Vibration gesetzt wird. Das ist also noch gar nicht abschließend klar. Oder ob das eine Form von, ja, in gewisser Weise auch Übersprungshandlung ist, dass sie sich versuchen zu helfen mit was, was sie normalerweise in einer für sich guten Situation produzieren.
Super, Frau Knörnschild. Vielen, vielen Dank. Danke auch für die Informationen. Es war total interessant. Danke sehr.
Dankeschön.
Und ich bedauere es sehr, dass das schon wieder war mit Tonspurwissen in dieser Woche. Wir sind übrigens alle bei X. Das ist die Nachfolgeplattform von Twitter. Die Rheinische Post machen Sie mit @rp-online auf sich aufmerksam. Die Leibniz-Gemeinschaft freut sich unter @leibniz-wgl auf Ihre Reaktionen und mich erreichen Sie als @das tut man nicht. Tschüss und bis zur nächsten Woche.